Klimakanal, frei von alternativen Fakten, kann fundiertes Wissen beinhalten.
Also, wir haben ehrlicherweise jetzt gerade ziemlich lang geredet, wie wir diese Folge anfangen. Lange gab es keinen Klimakanal mehr, aber wir sind zurück. Herzlich willkommen zur zweiten Staffel Klimakanal. Es geht weiter mit uns.
Hallo von mir.
Mir gegenüber sitzt jetzt Jules. Es ist wirklich, ja, 2 Jahre her, seitdem wir Kopfhörer auf hatten, Podcast-Mikrofone vor uns und über Klimawandel geredet haben. Ja, aber das wird jetzt wieder die nächsten Monate passieren. Aber vielleicht, um mal so in die Folge einzusteigen, heute werden wir einfach mal so ein bisschen darüber reden, was ist so bei uns die letzten 2 Jahre passiert, was bewegt uns dazu, mit dem Klimakanal weiterzumachen. Wie steht's eigentlich gerade so in Sachen Klimaschutz? Wo sind die Baustellen? Was ist so passiert? Und dann ein Ausblick, was so die nächsten Folgen passieren wird. Fangen wir am besten aber tatsächlich damit an, so einen Rückblick auf die letzten 2 Jahre. Jules, wie geht's dir so? Was ist ja in der letzten Zeit so passiert?
Ja, also ihr habt ja vielleicht in der letzten Folge von Staffel 1 auch noch gehört gehabt, dass ich meine Diss angefangen habe damals in 2021 und bin jetzt da immer noch dabei. Es geht einfach um Batterieforschung, spezielle, sagen wir mal, Messmethoden, um bestimmte sicherheitskritische Zustände in der Zelle zu erkennen. Ist also relativ Deep-Down-Technik und geht auch sehr weit in die Chemie rein. Macht aber nach wie vor Spaß. Ich bin da gerne dabei und ja, schaue ich, dass ich da gut vorankomme. Wie ist denn bei dir?
Mir stand ja quasi am Ende der letzten Staffel, wenn wir die jetzt so nennen, noch nicht so wirklich fest, was passiert. Für mich hat sich aber auch eine tolle Möglichkeit in der Wissenschaft ergeben. Ich habe ja meinen Master an der Universität Hohenheim gemacht und da hat sich eine Möglichkeit ergeben, da eben auch am Fachgebiet von Unternehmensführung eben als Mitarbeiter und Doktorand einzusteigen und bin jetzt seit auch knapp 2 Jahren dabei, bin da sehr glücklich und beschäftige mich in meiner Forschung eben mit einer strategischen Unternehmensperspektive auf Nachhaltigkeit, vor allem mit einem Fokus auf Nachhaltigkeit von Dienstleistungen und auch Dienstleistungsunternehmen. Also ich gucke mir da an, wie können Dienstleistungsunternehmen, wie können Dienstleistungen nachhaltig werden, was für Maßnahmen, was für Strategien können die ergreifen. Mich interessiert aber auch, wie man Dienstleistungen nutzen kann, um Nachhaltigkeit voranzutreiben. Genau, da wird's bestimmt das ein oder andere Mal auch zu unserer Forschung hier im Podcast Folgen geben. Genau, aber ich beschäftige mich unter anderem damit künstlicher Intelligenz oder mit Suffizienz. Das ist ein Nachhaltigkeitsprinzip, das gerade auch in der letzten Zeit nochmal intensiv erforscht wird. Genau. Ich mache jetzt gleich mal Werbung. Ich habe letztens ein Paper auch einfach, oder ich durfte an einem Paper mitschreiben in einer deutschen Fachzeitschrift. Und das ist ein sehr allgemeiner Artikel zu Nachhaltigkeit in der Dienstleistungsforschung. Also wen das mal so interessiert, da geben wir so unter anderem auch einen Überblick eben über das Forschungsfeld. Wen das interessiert, kann das da auf ein paar Seiten lesen. Ich packe den Link für das Paper in die Shownotes. Es ist Open Access. Ja, erste Forschungswerbung im Klimakanal Haken.
Genau. Ja, aber wir wollen den Klimakanal ja eigentlich nicht dafür machen, um Nein. unsere Forschung selbst zu bewerben. Was hat dich denn motiviert, jetzt weiterzumachen?
Ja, natürlich, wenn man dann so anfängt zu arbeiten, dann, man hat auch irgendwie so diese, oder das hat geklappt, man kann an Nachhaltigkeit forschen und zumindest versuchen, seinen Beitrag daran zu leisten, dann ist man da immer sehr darauf fokussiert, auch wissenschaftliche Ergebnisse wie ja selbst zu produzieren, was irgendwie absurd ist, weil man sich das so vor ein paar Jahren hätte gar nicht vorstellen können, aber das ist jetzt halt schon irgendwo die Realität. Oder man ist dann auch natürlich in der Lehre aktiv und so. Und trotzdem habe ich irgendwie gemerkt, ich habe auch Bock, ja, Wissenschaft zu kommunizieren und auch dieses Wissen, das ich mir aneigne weiterhin oder das ich auch produziere. Aber wie gesagt, es geht nicht, und du hast es auch richtig gesagt, es geht nicht nur die eigene Forschung quasi wiederzugeben, sondern auch man stößt auf viele andere coole Forschungsthemen und Menschen, die tolle Sachen machen. Und manchmal habe ich das Gefühl, dass das noch zu wenig nach außen, außerhalb der wissenschaftlichen Community kommuniziert wird. Und das ist schon so ein Grund, wo ich denke, ja, das hat mich dazu gebracht, ja, wieder mit dem Klimakanal anzufangen. Was war es bei dir?
Ja, cool. Also bei mir vielleicht auch einfach ein bisschen konkreter in dem Sinne, dass man ich meine, wir haben ja genau dieselben Themen wie vor 2 Jahren auch. Es hat sich sozusagen von der Zielsetzung nicht viel geändert. Wir haben weiterhin das 1,5-Grad-Ziel. Und wir haben damals schon geredet, wie schnell es jetzt eigentlich gehen müsste. Und wir sehen einfach überall, dass es an allen Enden und Ecken hakt, nicht schnell genug geht. Da will ich einfach nur mal genauer drauf schauen, wie könnte man es noch mal schneller machen. Und dazu sind sicher auch die Gäste dann wichtig, die wir in den nächsten Folgen dann einladen wollen, weil wir dann wirklich mit Forschern aus anderen Bereichen, also aus unseren beiden Bereichen sicherlich auch, aber halt auch aus anderen Bereichen, detailliert dazu befragen können, wie wird es denn in Zukunft oder wie können wir es denn besser und schneller machen insgesamt. Das ist am Ende natürlich auch wieder dann ganz viel Politik dabei. Wir werden heute auch kurz drüber sprechen, was in den letzten 2 Jahren da so passiert ist. Wenn man
Ja,
da die Forschung, die es ja gibt, dass die auch dann sozusagen schneller in die Anwendung kommt, und das kann man ja auch vor allem dann erreichen, wenn die Leute darüber Bescheid wissen, wie es funktioniert. Und das ist sozusagen meine Motivation, da einfach weiter Leute mit reinzubringen, zu
und ich finde,
informieren.
was halt da schon total auch so ein Ding ist, ist, die letzten 2 Jahre war halt sehr, sehr, sehr viel auch anderes los. Das auch ganz, ganz selbstverständlich natürlich auch medial den Fokus vielleicht auch weg oder nicht weg, aber natürlich irgendwie auch versetzt hat. Und vielleicht will nicht mehr ganz so viel über Klimaschutz reden oder ja, zumindest nicht mehr so intensiv. Ich meine, es ist immer noch in den Medien ganz klar. Und ich denke schon aber auch, dass wir mit dem Podcast vielleicht wieder gucken können, auch da unseren Beitrag zu leisten, dass man sich hier zu Klimaschutzthemen informieren kann, wobei. Das kann man jetzt auch schon mal sagen. Es wird wahrscheinlich jetzt im Klimakanal nicht nur noch ums Klima gehen, aber schon noch fokussiert. Und ich glaube, da habe ich schon auch so ein bisschen die Hoffnung, dass wir da vielleicht auch ein Medium sein können, sich eben zum Thema Klimaschutz und Wandel und Bekämpfung von Klimawandel eben weiterhin auch und allgemein zur Nachhaltigkeit eben auch zu informieren. Genau. Ja.
Exakt.
Was ist denn so die letzten Jahre aber in Sachen Klimawandel passiert, Schulz? Du hast es so ein bisschen rausgesucht. Kannst du dazu was sagen?
Ja, also vielleicht noch mal kurz auf die Randbedingungen eingehen. Also relativ bald, nachdem wir unseren Podcast aufgehört hatten, Ende 2021, war dann eben Anfang 2022 der Angriffskrieg von Russland auf die Ukraine hat einfach angefangen. Auf uns hat es natürlich massive Auswirkungen, vor allem auch einfach, weil das Gas natürlich deutlich teurer geworden ist. Wir haben dadurch eine Inflation, was natürlich generell schon mal auf die Bevölkerung wirkt. Also die Ökonomen streiten sich natürlich so nach dem Motto, ob die Inflation nicht schon vorher angefangen hat, aber der Großteil wird schon davon kommen, dass eben einfach die Energiepreise deswegen stark hochgegangen sind. Die Inflation hat dann dazu geführt, dass wir Zinsen erhöhen mussten von der Zentralbank, was jetzt natürlich dann auch auf die Wirtschaft sich ausgewirkt hat. Und wir jetzt in einem wirtschaftlichen Abschwung stecken. Also die Ausgangsbedingungen sind, abgesehen von der Corona-Krise, die wir jetzt in der Zeit einigermaßen überwunden haben. Aber ich denke, das war auch schon, das sah schon gar nicht so schlecht aus vor 2 Jahren, als wir das war schon am Ausfaden. Also wir sind von einer Krise in die nächste gekommen. Die ist jetzt auf jeden Fall sehr nachhaltig. Und wir müssen einfach damit klarkommen und gleichzeitig trotzdem sozusagen den Klimaschutz nicht vernachlässigen. Und die Sache ist halt natürlich, dass die Randbedingungen dann für die Bevölkerung ganz anders sind, weil wenn die finanziellen Mittel eben einfach geringer sind, dann überlegen sich die Leute dreimal, ob sie sozusagen einfach investieren in beispielsweise Wärmepumpen, ein Elektroauto und so weiter und so fort. Dann schauen wir uns doch mal an, was die Ampelkoalition, die wir jetzt ja auch neu haben, in den letzten 2 Jahren bekommen haben, was die so gemacht hat. Und da wollte ich erstmal noch kurz auf die erneuerbaren Energien eingehen, was da an Gesetzen gekommen ist. Wir haben das EEG 2023, das ist Ende 2022, glaube ich, beschlossen worden. Da wurden erstmal Ausbaupfade erhöht. Das heißt, es gibt einfach deutlich mehr Ausschreibungen tatsächlich bei PV und Wind. Teilweise gibt es dann auch eine höhere Vergütung für kleine PV-Anlagen und auch teilweise Bürokratieabbau ist da auch schon mit drin. Das hat tatsächlich auch vor allem bei Solar schon Wirkung gezeigt. Also wir hatten 2023 doppelt so viel neue PV-Anlagen wie in 2022. Da wurden also tatsächlich die Erwartungen übertroffen. Das ist bei Windkraft jetzt noch nicht passiert. Dauer da sozusagen einfach länger ist, also bevor man, also die Planung dauert einfach länger als bei so kleinen PV-Anlagen, das ist halt einfach so. Bleiben wir nochmal kurz bei Solar, also bei Solar soll dann noch ein weiteres Gesetz kommen, das Solarpaket 1, das ist jetzt mittlerweile deutlich überfällig. Da geht es vor allem um Bürokratieabbau. Ist sozusagen schade, dass das noch nicht gekommen ist, weil man sich davon nochmal deutlich schnellere Verfahren und auch für die Leute, die sozusagen privat eine PV-Anlage aufbauen, das einfach deutlich unkomplizierter passieren kann und dementsprechend sollte dann dadurch auch deutlich mehr investiert werden. Dann, wie gesagt, Wind ist von den bisherigen Maßnahmen noch eher unbeeindruckt, obwohl es tatsächlich schon ein Windenergie auf See und ein Windenergie an Land Gesetz gibt. Da geht es bei beiden vor allem auch wieder um Bürokratieabbau. Und da muss man jetzt einfach hoffen, dass das sozusagen Früchte trägt. Genau. Und was wir dann noch haben, ist relativ aktuelles Thema auch, die Kraftwerksstrategie. Da geht es einfach darum, dass wir Reservekapazitäten an Gaskraftwerken brauchen werden in Zukunft, um halt im Notfall sozusagen, wenn wir den Fall Dunkelflaute haben, dass man dann einfach mit Gaskraftwerken, die schnell hochregelbar sind, das Stromnetz am Laufen hält. Deswegen werden wir da ein bisschen Überkapazitäten brauchen. Wir müssen diese Kapazitäten aufbauen. Das soll in Zukunft auch mit Wasserstoff funktionieren. Hatten wir auch ja schon in der ersten Staffel drüber geredet. Dafür soll jetzt sozusagen Geld in die Hand genommen werden und direkte Subventionen fließen. Langfristig soll dann auch der Strommarkt insofern geändert werden, dass man eben nicht nur pro Kilowattstunde bezahlt wird, sondern auch einfach dafür, dass man Kraftwerksleistung zur Verfügung stellt. Und dann sozusagen soll es nicht mehr über Subventionen laufen, sondern über diesen neu ausgerichteten Strommarkt. Das ist also, da wird schon dran gearbeitet, ist auf jeden Fall im Kommen. Dann hatten wir noch den, wenn man so will, Heizungshammer. Da haben wir ja schon, also ich denke, das haben alle mitbekommen, was da das Ziel war und wie es vielleicht auch teilweise falsch angegangen worden ist, je nachdem, wie man es bewerten möchte. Man muss halt einfach sehen, dass Leute, die Heizung austauschen müssen, haben da natürlich einfach eine starke finanzielle Belastung. Das ist einfach Fakt. Und deswegen ist auch wichtig, dass man dann eben da an den Stellen dann eben subventioniert, teilweise abmildert und weitergeht. Will ich jetzt gar nicht so weiter drauf eingehen. Wir haben es einfach und wir werden in Zukunft sozusagen in dem Sinne auch gewisse Pflicht bekommen für Heizungen, dass die eben größer 65% aus erneuerbaren Energien betrieben werden müssen. Dann hab ich noch den Verkehr. Da ist jetzt leider noch nicht so viel passiert, muss man leider sagen. Also das ist auch irgendwie der Part, der am meisten stockt, wo die CO2-Emissionen sozusagen hinter den Plänen am weitesten zurückhängen. Da hilft jetzt auch nicht, auch wenn man das als Entscheidung nachvollziehen kann, dass da der Umweltbonus für die Förderung von Elektroautoverkäufen zurückgezogen wurde. Also die wurde relativ abrupt auch gestellt. Hängt jetzt auch mit dem Haushaltsloch tatsächlich zusammen, dass das so plötzlich war. Da war es teilweise dann so, dass Leute, die ein Auto gekauft haben, dann eben damit gerechnet haben, dass sie diesen Bonus noch bekommen. Und in der Zwischenzeit wurde es so schnell praktisch einfach eingestampft, dass die Leute das jetzt nicht mehr bekommen, obwohl sie das Auto schon bestellt haben. Also es schon auch eine schwierige Entscheidung, wenn man so will. Dagegen bei der Bahn, wurde auch ursprünglich durch diesen KTF, also diesen Klima- und Transformationsfonds, subventioniert. Also da sollte vor allem der Infrastrukturausbau, der jetzt ja verdammt lange dauern soll, gefördert werden. Und das passiert jetzt aber weiterhin trotz diesen Kürzungen beim KTF. Da will ich vielleicht nochmal schnell drauf eingehen. Also was war da das Problem? Wir hatten jetzt einfach, die Ampelregierung hatte geplant, Schulden zu machen für bestimmte Dinge. Das war dann praktisch auf bestimmte Sonderhaushalte, wenn man so will, aufgeteilt. Die wurden jetzt als verfassungsrechtlich dargestellt. Und danach hat sich die Ampelregierung nicht dafür entschieden, stattdessen tatsächliche Schulden aufzunehmen, sondern die Schuldenbremse einzuhalten und keine weiteren Schulden zu machen. Und deswegen fallen tatsächlich in diesem und Transformationsfonds, ich glaube, 60 Milliarden Euro weg, die jetzt tatsächlich eingespart werden müssen und für Klimaschutz wichtig gewesen wäre. Für mich jetzt ein sehr persönliches Beispiel ist zum Beispiel, dass die Batterieforschung deutlich gekürzt wird. Also da werden in Zukunft werden wir einfach deutlich weniger Forschungsprojekte bezüglich Batterie haben, was ich persönlich zum Beispiel sehr kritisch sehe, einfach weil wir die Leute, die wir da jetzt ausbilden eigentlich, die werden wir in Zukunft brauchen. Genau, aber das mal so als kurzer Abriss, was politikmäßig in den letzten 2 Jahren passiert ist zu eben, wenn man so will, Klima und Transformation.
Ja, und ich denke, an der Stelle ist es jetzt auch nicht sozusagen geboten, jede einzelne dieser Maßnahmen jetzt von unserer Sicht auch zu bewerten. Ich denke durchaus, dass wir auch an der einen oder anderen Stelle im Podcast darauf zurückkommen werden.
Ja.
Genau, was du jetzt zum Beispiel noch nicht erwähnt hast, also da gibt es auch noch, das ist jetzt ja nur ein Ausschnitt, zum Beispiel das 49-Euro-Ticket, darüber könnte man auch noch sprechen. Also aber was man auf jeden Fall mal sagen kann, ist durchaus, auch wenn die mediale Kritik auch durchaus berechtigt da ist, es passiert zumindest etwas.
Ja, also man muss, denke ich, man kann objektiv sagen, dass in der Richtung mehr passiert als bei der Vorgängerregierung. Das kann man, denke ich, schon sagen. Mhm. Was man nicht unbedingt sagen kann, würde ich jetzt auch mal behaupten, ist, dass man sozusagen die Sachen konsequenter und durchdachter macht als vorher. Die Bewertung erlaube ich mir jetzt einfach mal.
Tja, ist doch okay. Ja. Genau. Ich glaube, ich würde jetzt auch mal so ein bisschen darüber übergehen und das wollen wir heute auch machen, eben wo stehen wir denn? Also Jules hat jetzt gerade schon verschiedene Maßnahmen auch der letzten Zeit aufgezählt und dazu was gesagt. Die Frage ist eigentlich jetzt letzten Endes, wo stehen wir eigentlich gerade in der Bekämpfung des Klimawandels und was sind da so die aktuellen Zahlen? Hörerinnen und Hörer aus der ersten Staffel kennen das Thema schon, das Thema der CO2-Budgets. Der Weltklimarat IPCC, der gibt eben verschiedene CO2-Budgets an für eben verschiedene Ziele eben quasi bei der Bekämpfung des Klimawandels. Also zum Beispiel eben wird ein Budget angegeben, dass wenn man das 1,5-Grad-Ziel mit einer 50% Wahrscheinlichkeit erreichen will oder es gibt eben ein Budget, wenn man nur quasi das 1,75-Grad-Ziel mit einer 67%igen Wahrscheinlichkeit erreichen will. Das heißt quasi, je höher wir eine Erderwärmung zulassen wollen, wenn man das so sagen kann, desto höher ist natürlich das CO2-Budget und auch das Gleiche gilt umgekehrt bei der Wahrscheinlichkeit. Wenn wir eine hohe Wahrscheinlichkeit wollen, eben das 1,5-Grad-Ziel zum Beispiel zu erreichen, dann sinkt natürlich eben das CO2-Budget. Genau. Und der Sachverständigenrat für Umweltfragen in Deutschland, der nimmt dieses Budget des Weltklimarats und rechnet es eben dann um für Deutschland und für die EU. Und das haben sie zuletzt gemacht im Juni 2022. Das heißt, das muss man fairerweise sagen, nicht jede Maßnahme, die da jetzt 2023 passiert hat und vielleicht zu Veränderungen geführt hat, ist da jetzt noch nicht mit drin. Das muss man fairerweise sagen. Aber es dürfte jetzt nicht sich massiv geändert haben durch die Politik und das Verhalten der Menschen und Unternehmen des letzten Jahres. Genau. Und genau. In den Berechnungen wird immer gibt es eben dieses Budget, abhängig von dem Ziel. Und dann wird eben angenommen, dass Emissionen eben linear reduziert werden. Und dann kommen wir zu einem Jahr, in dem wir dann eben rechnerisch klimaneutral sein müssten. Und für das 1,5-Grad-Ziel mit einer 50% Wahrscheinlichkeit müsste Deutschland 2032 klimaneutral sein. Also das ist relativ erschreckend, finde ich. Also das wären noch 8 Jahre. Für das 1,75-Grad-Ziel mit einer 67% Wahrscheinlichkeit haben wir noch Zeit bis 2038. Das ist jetzt auch nicht so viel mehr. Für die EU wurde das auch ausgerechnet. Wenn wir da das 1,5-Grad-Ziel mit einer 50% Wahrscheinlichkeit erreichen wollen, dann müsste die EU 2037 klimaneutral sein und für das 1,75-Grad-Ziel mit einer 67% Wahrscheinlichkeit 2045. Also bei der EU ist es jetzt nicht ganz so schrecklich. Was man aber bei diesen Berechnungen einfach sagen muss, ist, das eine ist, dass da tatsächlich nur CO2 drin ist. Also bei europäischen oder auch deutschen Emissionsberechnungen, da wird ja manchmal Methan in CO2 umberechnet. Das haben wir auch schon mal in Staffel 1 gehabt. Das ist hier nicht mit drin. Man muss auch sagen, dass das Budget gerechnet wird ab 2026. Das heißt, 2016, das heißt, ab dem Pariser Klimaabkommen. Und dann wird halt eben verteilt nach Bevölkerung. Also das Budget wird auf die Länder verteilt, auf nach Bevölkerung. Es wird aber nicht betrachtet, was quasi vor 2016 von den verschiedenen Ländern emittiert wurde. Und das kann man ehrlicherweise ziemlich kritisch sehen, weil eben manche Länder schon seit 20, 30, 40 Jahren sehr hohe CO2-Emissionen haben. Und wenn man also Deutschlands, wenn man die Verteilung so rechnen würde, dass wir unsere Emissionen ab 1990 mit einbeziehen würden in die Berechnung, dann könnten wir das 1,5-Grad-Ziel quasi oder das Budget, das zum 1,5-Grad-Ziel eben notwendig ist, nicht mehr erreichen. Also das hätten wir schon verbraucht. Für ein 2-Grad-Ziel mit Erreichungswahrscheinlichkeit von 50% hätten wir Anfang letzten Jahres CO2-neutral sein müssen, würden wir quasi die historischen Emissionen seit 1990 mit einberechnen. Also es steht schon nicht so dolle. Und dazu auch noch eine zweite Studie, die ich persönlich sehr spannend fand, die letztes Jahr auch rauskam. Das ist quasi das Hamburg Climate Futures Outlook. Das ist ein Exzellenzcluster, das von der DFG gefördert ist. Also es ist echt eine wichtige Förderung, Forschungsförderung in Deutschland, die die Uni Hamburg mit Partnern bekommen hat. Und da sind knapp 60 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler an dieser Publikation beteiligt gewesen, also den Hamburg Climate Future Outlooks. Und die haben sich eben interdisziplinär, also die haben sich angeguckt, gesellschaftlich, aber auch physikalisch, wie realistisch ist es, dass wir die Erderwärmung auf 1,5 Grad Ziel, auf 1,5 Grad eben, ja, begrenzen. Und ehrlicherweise war die Hauptaussage, dass das aktuell eben nicht plausibel ist. Und diese Aussage gilt eben nicht nur für Deutschland, sondern es geht da weltweit um die Maßnahmen, die passieren. Und ich würde mir gerne mal kurz die gesellschaftlichen, also beziehungsweise den sozialen Wandel und die gesellschaftlichen Treiber anschauen. Also die Studie kommt einfach zu dem Ergebnis, dass der soziale Wandel zu langsam ist. Die identifizieren da 10 gesellschaftliche Treiber, 7 davon unterstützen zumindest die Dekarbonisierung, sind aber nicht stark genug. Dazu gehört eben zum Beispiel die Klimapolitik der United Nations, die Gesetzgebung, die der Jules jetzt gerade angesprochen hat, aber auch die Wissensproduktion zum Beispiel in der Forschung und Wissenschaft oder auch eben der Kapitalabzug aus fossilen Energien. Das sind alles Sachen, die durchaus positiv sind, aber eben nicht stark genug ausgeprägt sind. Dann gibt es 2 gesellschaftliche Treiber, die tatsächlich eben die Fortschritte untergraben. Und das ist natürlich für mich und mein Forschungsgebiet sehr motivierend. Also Unternehmensstrategien untergraben eben unter anderem die Fortschritte als auch das Konsumverhalten der Menschen. Und dann gibt es noch einen gesellschaftlichen Treiber und der bezieht sich auf die Medien, die eben eine ambivalente Rolle haben. Da ist es nicht so ganz eindeutig. Aber ja, also die Studie ist schon sehr deutlich. Es gilt noch einiges zu machen in Sachen Klimawandel. Genau, und hoffentlich, das ist jetzt vielleicht so ein bisschen arg moralisch und naiv, aber vielleicht können wir mit dem Podcast zumindest einen kleinen Anteil, einen Beitrag dazu leisten, da spannende Stimmen eben zu Wort kommen zu lassen, die vielleicht helfen dabei, das Problem zu lösen und die eben, ja, alles voranzubringen, die Bekämpfung des Klimawandels voranzubringen. Genau. Das jetzt mal so ein paar Zahlen, ein paar Daten, Forschung, ja, die jetzt vielleicht nicht auch unbedingt Mut machen, aber nichtsdestotrotz, es gibt viel, für das wir, ja, das klingt jetzt immer so ein bisschen arg moralisch, aber kämpfen müssen und das lohnt sich in jedem Fall noch und es ist auch noch machbar, aber wir müssen Gas geben.
Ja.
Genau.
Wir werden vermutlich nach allem, was wir wissen, die 1,5 Grad doch irgendwo reißen, aber wir wissen aus der ersten Staffel, jedes bisschen zählt. Also selbst wenn wir drüber kommen, ist es wichtig, weiterhin zu begrenzen.
Absolut.
Gut, das mal zu unserer Motivation. Kurzer Abriss von den letzten 2 Jahren und wie viel spannender jetzt sozusagen auch diese Rampen geworden sind, die wir eigentlich schaffen müssten, um 1,5 Grad zu erreichen. Das sah natürlich vor 2 bis 3 Jahren, wo wir die erste Staffel hatten, noch deutlich entspannter aus.
Genau. Trotzdem, was wollen wir jetzt eigentlich machen? Jetzt
genau, die
Frage.
Ja. Was ist der...
Also, ich denke, was wir sagen können, ist, dass in den nächsten Monaten, also wir werden uns bemühen, monatlich was hochzuladen. Das ist jetzt kein Versprechen, aber es ist auf jeden Fall mal, es soll mal der Versuch sein. Wollen wir jetzt viele verschiedene Persönlichkeiten WissenschaftlerInnen, aber auch Personen eben aus der Praxis, aus der Industrie in unseren Podcast einladen, über verschiedene Themen sprechen. Wir werden sprechen über vielleicht, ja, künstliche Intelligenz, denke ich, das wird ein Thema sein, das wir uns mal anhören wollen. Aber wir werden auch sprechen über viele technologische Themen. Genau, also so ganz konkret können, möchten wir das jetzt noch nicht sagen, was kommt, aber es wird ein bunter Blumenstrauß werden an verschiedenen Themen aus eben sozial-, wirtschaftswissenschaftlicher Perspektive, aber eben auch aus einer technologischen Perspektive.
Und es sollen jetzt vor allem eben Interviews werden und nicht mehr diese eigentlich Erklärfolgen, die wir in der ersten Staffel größtenteils hatten. Wir hatten auch einige Interviews und darauf wollen wir uns jetzt eher konzentrieren, dass wir wirklich größtenteils Wissenschaftler, aber wie Felix auch schon gesagt hat, eben auch aus der Industrie uns Stimmen holen. Einfach damit man sich als sozusagen Laie ein Bild machen kann davon, wohin die Reise geht in Deutschland, wo es hakt, wo es nicht hakt und wie wir da weiter vorankommen können oder schon vorankommen.
Genau. Ich glaube, das ist eigentlich ein ganz guter Abschluss der ersten Folge. Die nächste Folge wird hoffentlich im März kommen, dann eben wahrscheinlich eben nicht mehr wir zwei, aber genau, wir werden euch über die typischen Kanäle Instagram eben auch auf dem Laufenden halten, wenn neue Folgen kommen. Genau, und dann wisst ihr Bescheid. Abonniert bitte gerne den Podcast, das müssen wir vielleicht am Ende schon auch sagen. Wenn ihr ihn nicht mehr abonniert habt, dann wieder schnell auf Abo drücken, damit ihr immer benachrichtigt wird, wenn eine neue Folge kommt. Genau, wir freuen uns weiterhin über Bewertungen und Sterne und auf allen möglichen Plattformen. Genau, ihr kennt das Spiel. Genau. Ich freue mich auf die zweite Staffel Klimakanal. Irgendwie hatte ich nicht mehr gedacht, dass wir das nochmal machen, aber es passiert jetzt. Jetzt haben wir uns committed. Ich freue mich auf die nächsten Monate mit dir, Jules. Das wird, glaube ich, cool. Ich freue mich auf unsere Interviewpartnerinnen und Partner und ja, bin gespannt, was kommt. Bis bald.
Jo. Ciao. Macht's gut.